Und ich würde das Thema fast noch ein bisschen erweitern, weil das Ursprungsthema war, wie leitet man eine Hausgruppe? Ich denke, es ist vielleicht auch mal interessant zu hören, was ist für uns eine Hausgruppe und was haben die Leute zu tun? Also nicht nur, was ist die Verantwortung des Leiters einer Hausgruppe, sondern auch, was ist die Verantwortung von den Leuten, die in so eine Hausgruppe hingehen? Und in dem Moment, denke ich mal, werden es noch ein paar mehr Leute sein, die das vielleicht interessiert. Und deshalb würde ich das gerne versuchen, so umfangreich wie möglich erstmal von der Grundlage her zu erklären und dann noch Gelegenheit zu geben, dass wir noch Fragen stellen können und dass wir dann noch ein paar Fragen beantworten. Es sind aber mehr Hausgruppenleiter unter uns, die vielleicht dann auch noch was ergänzen können oder so. Okay? Wir starten mal mit dem Namen, den wir unseren Hausgruppen gegeben haben. Unsere Hausgruppen heißen JUPS. Wir haben JUPS-Gruppen. J-U-P-S. Ich denke, der eine oder andere weiß schon, was das bedeutet. Unter JUPS verstehen wir Jüngerschafts- und Prophetenschulen. Klingt erstmal sehr technisch. Ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn wir die Worte mal ein Stück auseinandernehmen. Wenn wir mal von hinten anfangen, das hat also was mit Schule zu tun. Wir wollen also was lernen. Wir sind in einer Lehre. Es gibt jemand, der der Lehrer ist. Und es gibt Schüler. Und unter Jüngerschaft verstehen wir ja das, dass wir Jesus nachfolgen. Und haben schon die Verbindung, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Jesus also ist unser Lehrer und wir sind seine Schüler. Und so wie Jesus mit seinen Jüngern Jüngerschaft gelebt hat, so haben das auch die Prophetenschüler im Alten Testament getan. Sie waren zusammen, sie haben ihr Leben miteinander verbracht, haben die Dinge, die sie bewegt haben, gemeinsam geteilt und haben dabei gelernt, Jesus bzw. den Propheten ähnlicher zu werden. Für uns bedeutet das, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist also das Ziel, was wir unter Jüngerschaft verstehen, Jesus ähnlicher zu werden. Und da stehen wir miteinander in dieser Beziehung, wie das der Frank gestern erklärt hat, wir sind ein Leib, wir brauchen uns gegenseitig, wir helfen uns dabei und wir lernen voneinander. Und das ist für uns das, was in den Hausgruppen stattfindet. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, dass es schwierig ist, im Gottesdienst, Sonntagmorgen, gemeinsam voneinander zu lernen. Das kam zwar dort auch vor, aber im Alltag sind oft die Dinge wesentlich mehr, die man da voneinander lernen kann, ist wesentlich knackiger. Und wir werden es dann auch noch hören, was so die ganze Charakterschule anbelangt, ist da wesentlich spannender. Okay, also so viel erstmal zu dem Begriff Jüngerschafts- und Prophetenschulen. Was an dieser Stelle unbedingt wichtig ist, ist, wir müssen ein Verständnis dafür haben, was ist ein Jünger. Denn nur ein Jünger kann in einer Jüngerschaftsschule sein. Und das ist die erste Bibelstelle, die wir mal zusammen aufschlagen können. Und zwar Apostelgeschichte 2. Wir lesen die Verse 37 und 38. Es geht hier darum, dass dass Petrus aufgestanden ist und diese Pfingstpredigt gehalten hat. Es geht hier um die Entstehung der Gemeinde, der ersten Gemeinde. Und wer es schon aufgeschlagen hat, kann das mitlesen, Vers 37. Da sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Ihr Männer, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war also der Start für die erste Gemeinde. Petrus predigt und es ging den Leuten ins Herz. Also wir sehen ja daran, dass der Heilige Geist gewirkt hat, dass die Leute wirklich angesprochen waren, dass ihr Herz getroffen war. Und sie haben gefragt: Was sollen wir tun? Wir lesen das auch noch an anderen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel als der Kerkermeister sich vor Paulus und Silas niederwirft und fragt: Ihr Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also wir sehen daran, dass es den Leuten wirklich zu Herzen gegangen ist und dass diese Frage wirklich ehrlich war. Was muss ich tun? Was ist jetzt dran? Und Petrus antwortet, tut Buße. Das ist das Erste, was er ihnen sagt. Buße bedeutet Umkehr. Also kehrt um von euren alten Wegen. Geht jetzt in eine andere Richtung. Vorher haben die Leute nach ihren eigenen Maßstäben gelebt, nach ihrem eigenen Willen. Das, was mir wichtig ist, das will ich tun. Das, was ich in meinem Leben vornehme, das, was meine Ziele sind, die will ich verfolgen. Und danach richte ich mein Leben aus. Buße zu tun, davon umzukehren, heißt, jetzt Jesus zu folgen. Und meine Ziele, Jesus unterzuordnen. Und zu sagen, was er will, das ist für mich jetzt wichtig, das will ich tun. Das will ich allen anderen Dingen unterordnen. Tut Buße, diese Umkehr. Das Zweite ist, was Petrus sagt, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Ich glaube, das war für die Leute damals eine echte Herausforderung. Diesen Jesus hatten sie ja kurz zuvor ans Kreuz genagelt. Und sich jetzt auf diesen Namen taufen zu lassen, ich glaube, das war ein schwerer Schritt. Auch für manchen von uns war das sicherlich kein leichter Schritt, sich taufen zu lassen. Zumindest sich so taufen zu lassen, wie es das Wort Gottes sagt. Auch das hat bei manchen von uns viel Überwindung gekostet und hat eine Zeit gebraucht, bis dieses Verständnis auch dafür da war. Aber es kommt hier sofort an zweiter Stelle, nachdem die Leute Buße getan haben und umgekehrt sind. Im Grunde das, was bei einer Bekehrung stattfindet, eine Wiedergeburt. Ein Mensch übergibt sein Leben Jesus und folgt jetzt Jesus nach. Und genau das, was da geschehen ist, wird in der Wassertaufe dokumentiert. Wassertaufe ist sozusagen der Ausdruck dafür, was bei der Bekehrung, bei der neuen Geburt geschieht. Der alte Mensch wurde im Wasser ertränkt und stirbt und der neue, wiedergeborene Mensch steht auf und lebt jetzt für Jesus. Also das waren die zentralen Dinge, wie Jünger gestartet sind. Sie haben Buße getan, sie sind umgekehrt, von neuem geboren worden, im Wasser getauft worden. Wer das nachlesen will, Römer 6 zum Beispiel, steht da einiges drüber. Und der Axel hat letztens im E-Kurs darüber gelernt, was die Wassertaufe wirklich bedeutet. Also wer da noch Hilfe braucht, dann hört euch bitte die Lehre an. Ein ganz wichtiger Punkt, die Wassertaufe im biblischen Sinn. Und damit stirbt diese alte Natur des Menschen, diese sündige Natur. Und danach sind wir in der Lage, Jesus nachzufolgen. Wir sündigen zwar noch, aber diese Macht der Sünde, die stirbt. Und wir sind in der Lage, der Sünde zu widerstehen. Wir können Nein sagen. Wir müssen nicht mehr unter diesem Fluch leben, dass wir hilflos der Sünde ausgeliefert sind. Und das ist so wichtig. Wer diese Schritte nicht gegangen ist, er kann unmöglich Jesus so nachfolgen, wie es Gottes Wort sagt. Und die logische Folge daraus, was an dritter Stelle hier erwähnt ist, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, der Heilige Geist kommt. Das kann zum Beispiel bei der Wassertaufe geschehen, das geschieht meist durch Gebet und durch Auflegen von Händen. Und es gibt auch einige unter uns, die diese Taufe in den Heiligen Geist vor ihrer Wassertaufe hatten. Es lag aber eher daran, dass es so schwierig war, da durchzukommen, was eine Wassertaufe bedeutet. Und dass es da nötig war, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Aber in der Regel ist es dann der dritte Punkt, dass wir die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Und das drückt sich dadurch aus, dass wir in neuen Sprachen reden. Und damit ist sozusagen die Grundlage geschaffen, dass wir Jesus nachfolgen können, dass wir Jünger sind. Und dass wir auch zusammen in eine Jüngerschaftsschule gehen können. Diese Schritte sind wirklich wichtig. Und dann beginnt das, was wir Jüngerschaft nennen, dass wir Jesus nachfolgen. Und darin wachsen, ihm ähnlicher zu werden. Wer die Stelle noch aufgeschlagen hat, in Vers 42 heißt es dann, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist das, was wir auch als Jüngerschaft bezeichnen. Sie blieben beständig in diesen Dingen. Sie gingen da nicht mehr aus. Es war nicht so, dass sie dann irgendwie einen Kurs gemacht haben, eine Zeit lang zusammen gelebt haben, dann haben sie die Dinge verstanden und dann war das für sie abgehakt. Sondern sie blieben ihr Leben lang in diesen Dingen. Eine andere Stelle, die das eigentlich genauso beschreibt, müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, ich lese vor, Matthäus 28, Vers 19 und 20, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. In der alten Schlachterübersetzung heißt es dann, indem ihr sie tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. So Vers wird er oft zitiert, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Aber wichtig ist auch, dass wir befolgen, was Jesus sagt. Denn dieses, siehe, ich bin bei euch alle Tage, ist eine logische Folge aus diesem Leben. Ja, das ist das, was wir in unseren Hausgruppen leben, in unseren Jüps-Gruppen. Wir folgen gemeinsam Jesus nach. Und deshalb ist auch ganz klar, was das Ziel ist, was an erster Stelle steht, wenn wir uns treffen. Wir treffen uns, um Jesus zu dienen, um Jesus die Ehre zu geben, um ihn groß zu machen. Und es war wirklich gut, dass der Hartwig damit am Montag angefangen hat, das zu lehren, dass Gemeinde in erster Linie für Gott da ist. Das allererste Ziel, warum gibt es Gemeinde? Ein Volk zu seinem Namen. Und wenn wir uns treffen, dann ist es unsere absolute Priorität. Wir treffen uns wegen Jesus. Und wir beten ihn an, wir erheben ihn. Wir sind da, um ihm die Ehre zu geben. Wir danken ihm für die Dinge, die er uns geschenkt hat und freuen uns an ihm. Und damit sind wir auch schon bei der ersten Aufgabe, für einen Jüngstleiter, für einen Hausgruppenleiter, dafür zu sorgen, dass Jesus an erster Stelle steht. Und dass alles, was wir tun, wirklich zu seinem Namen und zu seiner Ehre geschieht. Und wenn irgendeine andere Person oder irgendeine andere Sache, irgendein Thema oder ein Programm diesen Platz einnimmt, dann sind wir dafür verantwortlich, da wieder die richtige Richtung anzugehen und dafür zu sorgen, dass Jesus der Mittelpunkt ist. Der Unterschied zu manchen anderen Schulen ist eben der, dass die Leute, die in die Hausgruppen gehen, nicht so werden wollen wie ihr Hausgruppenleiter, sondern dass wir gemeinsam so werden wollen wie Jesus und die Leiter diesen anderen Leuten dabei helfen. Das Ziel ist nicht, dass wir die Leute an uns binden, sondern dass wir die Leute an Jesus binden. Und genau damit können wir das auch ganz praktisch tun, indem wir sie nicht von uns abhängig machen, sondern von Jesus. Also alles geht um Jesus. Und oftmals ist es so, dass wir mit Lobpreis starten, wir treffen uns zum Beispiel Freitagabend, wenn wir uns da treffen. Es ist oft wichtig, die Gedanken erstmal klar zu kriegen, wenn man so ankommt. Jeder so mit den Dingen, die er erlebt hat, eine Woche über. Und dann starten wir meist mit Lobpreis, wo wir das gut ausdrücken können, dass wir uns treffen, um Jesus die Ehre zu geben, um ihn anzubeten. Und im Psalm 100 heißt es, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm und preist seinen Namen. Also ganz praktisch, wie kommen wir vor ihn? Wie können wir in seine Vorhöfe eintreten? Wie können wir Kontakt zu ihm irgendwo herstellen? Wie können wir ihn einladen, indem wir ihn anbeten, mit Danksagung, mit Jubel, mit Lob? Indem wir ihn preisen. Und so kommen wir in seine Gegenwart und so ist auch der Heilige Geist da, um uns zu erfüllen und uns zu beschenken. Gottes Wort sagt, wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich von uns finden. Und wir erleben, wie er uns erfüllt, wie er uns berührt, wie er uns nahe ist. Und indem wir Gott dienen, dient uns der Heilige Geist. Wir richten unsere Gedanken, unser Herz auf Jesus aus und der Heilige Geist ist da und beschenkt uns. Und ohne, dass wir das so ganz klar vielleicht sofort an irgendwelchen praktischen Sachen spüren, aber Es ist irgendwo in uns, dass wir ermutigt werden, dass wir gestärkt werden, dass unser Blick weggeht von unseren Problemen und hingeht auf Jesus. Und deshalb ist es so wichtig. Natürlich ist es auch gut, zu Hause Lobpreis zu machen und ihn zu erheben, in seine Gegenwart zu kommen. Das ist ebenso ein wichtiger Bestandteil, auf den ich später nochmal hinkommen werde. Aber oft ist es so, dass wir in Gemeinschaft leichter in seine Gegenwart kommen. Und dass es mit unseren Brüdern und Schwestern an unserer Seite leichter ist, gemeinsam zu erleben, wie der Heilige Geist kommt und uns erfüllt und uns liebt. Wenn wir das allein versuchen, stehen wir viel mehr in der Gefahr, abgelenkt zu sein. Und dann nach einer kurzen Zeit vielleicht auch manchmal aufzugeben. Aber in der Gruppe geht das viel besser, deshalb brauchen wir uns an dieser Stelle so sehr. Und dann kommt der Heilige Geist und gibt uns verschiedene Impulse, gibt verschiedenen Leuten auch verschiedene Offenbarungen. Dann fängt jemand an, den Bibelvers vorzulesen, der in dieser Zeit gekommen ist. Dann fängt jemand an mit einem Gebet, jemand hat ein Bild, jemand hat eine Ermutigung. Und so teilen wir das aus, was wir haben. Wir kommen zu ihm, er ist bei uns, beschenkt uns und wir teilen das gemeinsam aus, was wir haben. Schon allein dafür lohnt es sich, sich aufzumachen, sich in einer Gruppe zu treffen, weil wir einfach wissen, ich bekomme mehr, wenn ich mit meinen Brüdern und Schwestern zusammen bin. Die Zeit vor Gott ist für mich gewinnbringender, erfüllender, reicher, als wenn ich das allein für mich zu Hause tue. Und da haben wir den nächsten Aspekt, ich lebe für Jesus, ich diene Jesus und ich diene meinen Geschwistern. In der Apostelgeschichte, Vers 26, heißt es, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Also Gottes Wort sagt uns hier, Apostelgeschichte 14, 26 ist falsch. Achso, Korinther 14, Vers 26. Okay. Entschuldigung. Hab ich mich vertippt. Okay, aber gut, dass wir bibelkundig unter uns sind. Also hier steht, jeder von euch hat etwas. Mit jeder ist einfach jeder gemeint. Ne? Jeder von euch hat etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Das ist schon mal der Grund dafür, dass wir uns gegenseitig brauchen. Wenn jeder etwas hat, dann brauchen wir das, was der andere hat, dass sich am Ende dann wirklich dieses Bild ergibt, was der Herr uns mitteilen möchte. Wenn jeder etwas haben will, bedeutet es aber auch, dass jeder sich die Zeit nimmt, vor Gott zu sein. Und dazu gehört es, dass wir täglich eine Zeit mit ihm haben. Dass wir ganz persönlich in unserem Leben uns Zeit dafür nehmen, mit ihm in Verbindung zu sein, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören, mit ihm Dinge zu kommunizieren. Denn wenn ich dann zusammenkomme und möchte etwas haben, dann muss ich vorher etwas empfangen haben, sonst kann ich nichts mitbringen, sonst habe ich nichts. Und deshalb ist es so wichtig und es ist die Verantwortung von jedem persönlich zu sagen, ich habe eine Zeit mit Gott, in der ich etwas empfange. Ich empfange das für mich persönlich, was Gott mir sagen will und ich empfange es, um es auszuteilen an meinen Bruder und an meine Schwester. Und so kann auch das, was Gott schenkt, in einem Fluss des Segens weiterfließen. Wenn ich nur Dinge für mich persönlich empfange, ich behalte das und es bleibt bei mir. Und es kann nicht weiterfließen. Dann kann mich Gott nicht so füllen, wie er das gern tun möchte. Und dann ist dieser Fluss des Segens unterbrochen. Also ist es so wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, in einer lebendigen, persönlichen Beziehung mit Jesus zu sein, von ihm Dinge zu empfangen, mich ermutigen, mich aufbauen zu lassen, von ihm mich auch zurechtweisen zu lassen und die Dinge dann auszuteilen an meine Geschwister. Das heißt, es liegt an mir persönlich auch ein ganzes Stück mit, wie so ein Abend dann abläuft, wenn wir uns treffen. Was jeder da auch empfangen hat, was jeder mitgebracht hat. Und es ist die Verantwortung von jedem persönlich. Ich kann dann nur ganz sagen, es war heute in Jürgs irgendwie langweilig, weil mein Leiter schlecht vorbereitet war. Oder mein Leiter hat zu wenig Zeit mit Gott gehabt, deshalb konnte er nichts austeilen an uns. Sondern jeder trägt die Verantwortung, etwas zu haben. Und das tauschen wir gemeinsam aus und dadurch wachsen wir. Die Verantwortung des Leiters ist es an dieser Stelle dafür zu sorgen, dass an so einem Abend, wenn wir uns treffen, dass der Heilige Geist das tun kann, was er gern tun möchte. Das heißt, es braucht in gewisser Weise vorher schon ein Gebet und ein Gespür dafür, wo soll es heute Abend hingehen. Bei uns ist es so, dass immer zwei Leiter eine Hausgruppe leiten. Und es ist gut, wenn die sich vorher vor so einem Abend absprechen. Ich gebe zu, dass wir das oftmals tun und oftmals vergessen. Es läuft mal so und mal so. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich dafür Zeit zu nehmen, am Abend zuvor nochmal zu telefonieren oder sich wenigstens an dem Abend zuvor nochmal kurz abzusprechen. Hast du was? Hast du einen Eindruck? Gibt es irgendwas, was wir empfangen haben, was wir auch irgendwo behandeln sollten oder was für den Abend wichtig ist. Wenn jemand von uns einen Eindruck hat, tauschen wir uns darüber aus und dann haben wir auch nochmal die Möglichkeit, uns speziell dahingehend nochmal vorzubereiten, mit einer Lehre zum Beispiel oder anderen Sachen. Oder aber wir sagen, wir fragen den Heiligen Geist und wir fangen an mit Lobpreis und Gebet und gucken dann, wie der Abend weitergeht. Und beides funktioniert und beides ist gewinnbringend. Manchmal entscheidet sich erst an dem Abend, wo es hingeht. Manchmal ist aber auch schon klar durch verschiedene Gespräche, durch Dinge, die im Gottesdienst angeregt wurden, dass wir bestimmte Sachen auch in der Hausgruppe dann weiterführen, bestimmte Themen weiter behandeln, Sachen nochmal erklären oder für eine bestimmte Sache beten. Dann ist es auch gut, wenn man sich vorher da abspricht, wenn sich jemand vorbereitet, eine Lehre zum Beispiel hat oder Hinweise hat oder irgendwas anderes, dass die Sachen, die in der Gemeinde im Gottesdienst stattfinden, auch in den Hausgruppen dann ein Stück mit weitergeführt werden. Ja. Also der Austausch unter den Leitern ist absolut wichtig. Da ist auch dafür wichtig, um irgendwie auch gemeinsam eine Gruppe leiten zu können. Unsere Hausgruppenleiter, wir treffen uns auch regelmäßig mit unseren Ältesten, um uns da auch abzusprechen, wie die einzelnen Gruppen so funktionieren, was es da für Probleme gibt. Es ist wirklich wichtig, dass wir da aufpassen, dass der Teufel da keinen Keil reintreiben kann, dass er nicht irgendwie das schafft, zwei Leiber auseinander zu bringen. Deshalb ist es wirklich wichtig, sich da abzusprechen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ich lebe in Unterordnung unter dem Haupt Jesu, indem ich mich meinen Geschwistern unterordne. Es beginnt schon damit, dass ich das annehme, was ein anderer für mich hat. Ganz praktisch so, wir tauschen uns aus, was hat jeder so empfangen. Der eine hat das, der andere hat das. Und dass ich sage, okay, ich nehme das an, was der andere hat. Ich nehme das auch an für mich ganz persönlich. Ich will wieder zuhören, ich will das für mich persönlich annehmen, ich will mich dafür mitprägen und mitverändern lassen. Da beginnt bereits Unterordnung. Zu sagen, ich will belehrbar sein, ich will mir von meinen Geschwistern auch Dinge sagen lassen, die mir vielleicht unangenehm sind. Ich bin bereit, über Dinge nachzudenken. Und ich will mich nicht nur von Gott persönlich lernen lassen oder durch meine Ältesten, sondern genauso von meinen Geschwistern. Ich kann doch nicht sagen, das muss man da auch schon selber sagen. Ich glaube nicht, dass der Herr das Herz eines Menschen verändern kann, der absolut nicht bereit ist, auf seine Geschwister zu hören. Ich glaube, dass da eine Verstockung da ist und eine Härte des Herzens, dass Gott persönlich da fast nichts tun kann. Wir haben das schon erlebt, dass ein Geschwister nicht gehört wird und dass er gesagt wird, das muss man der Herr schon sagen, aber das funktioniert so nicht. Vieles, was uns der Herr sagen möchte, sagt er uns durch unseren Bruder und durch unsere Schwester. Und wir sollten da wirklich die Ohren und Augen offen halten und bereit sein, die Dinge zu hören und sie, bevor wir mit einer schnellen Antwort die Sache abtun, sie wirklich zu überdenken und im Gebet wirklich durchzugehen und uns anzunehmen. Sind wir schon bei einem nächsten wichtigen Punkt. Jüngerschaftsschule ist auch Charakterschule. Wir brauchen es, verändert zu werden. Jeder von uns hat Stärken, jeder von uns hat Schwächen. Und dort, wo ich schwach bin, ist mein Bruder stark. Und dort, wo mein Bruder schwach ist, bin ich stark. Deshalb brauchen wir uns gegenseitig. Und deshalb können wir so viel voneinander lernen. Wir lernen schon dadurch voneinander, indem wir lernen, uns gegenseitig so wie wir sind, zu ertragen, uns anzunehmen, uns zu lieben und uns zu ehren. Meist beginnt das mit dem Ertragen. Auch wenn Leute jünger sind und mit Jesus leben, gibt es doch sehr unterschiedliche Jünger. Und es ist nicht unbedingt so, dass wir unsere Jungsgruppen so zusammenstellen, dass jeder mit seinen besten Freunden zusammen ist. Sondern das ist meistens eine bunt gemischte Truppe. Und da gibt es Leute, die sind sehr unterschiedlich. Und sich immer wieder zu treffen und miteinander zu reden und den einen Menschen immer so wahrzunehmen, den anderen immer so, da gibt es viele Reibungspunkte. Da werden Dinge missverstanden. Man glaubt, man hat jemanden ermutigt, der andere hat es aber als Ermahnung aufgefasst und hat erstmal alles dicht gemacht. Oder es wird überlegt, wie hat denn das jetzt gemeint, warum hat er das jetzt speziell zu mir gesagt und all diese Dinge. Ja, das findet an den Abenden genauso statt. Und das gehört zu unserem Leben dazu. Und dadurch wachsen wir. Axel hat mal gesagt, du brauchst unbedingt den in deiner Truppe, der dir total auf den Kranz geht. Da hast du mal gesagt. Ja. Wir brauchen den, der uns total auf den Kranz geht, weil an ihm werden wir wachsen. An ihm werden wir lernen, unser Herz zu verändern. Und es beginnt damit, dass ich sage, Herr, hilf mir bitte, diesen Menschen so zu sehen, wie du ihn siehst. Die Blickrichtung, die ich habe, die ist irgendwie komisch. Für mich sieht er komisch aus und sagt komische Sachen und es ist irgendwie schwierig. Aber wenn alle Menschen so wären wie ich, dann wäre es genauso schwierig. Ja. Also ich habe, nachdem wir zu einer anderen Jungsgruppe dann zusammengestellt wurden, kommt auch mal vor, dass sich Jungsgruppen teilen oder dass Leute dazukommen, Leute weggehen. Es ist nicht einmal entschieden und dann ist das für Jahrzehnte so, sondern Leute kommen dazu, Leute gehen weg, Leute kommen in Verantwortung. Jungsleiter werden anders zusammengestellt und nach der letzten Neuordnung war es für mich wirklich nötig zu beten, Herr, ich möchte diesen Menschen so sehen, wie du ihn siehst. Und ich musste da ein ganzes Stück dranbleiben und bete es manchmal heute noch. Aber es hat wirklich meine Sichtweise verändert. Auch wenn sich der Mensch nicht so verändert, aber es hat meine Sichtweise verändert und dadurch hat es auch mein eigenes Herz mit verändert. Und wenn wir nicht wirklich lernen, die Dinge und die Leute so zu sehen, wie Jesus sie sieht, dann werden wir nicht wirklich Jesus ähnlicher. Das hängt damit untrennbar zusammen. Also Jüngerschaftsschule ist Charakterschule. Ich lerne meine Geschwister zu ertragen, zu lieben, zu ehren. Ja. Ich kann in einer Gemeinde nicht sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Steckt den mal in eine andere Gruppe. Es geht irgendwo nicht. Ein Herz und eine Seele stehen in der Apostelgeschichte. Die Gemeinschaft der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Das geht, aber das ist ein Prozess. Ein ständiger Prozess. Okay. Was tun wir noch? Wir erzählen uns die Dinge, die uns bewegen. Wir nehmen teil am Leben des anderen. Und jeder ist damit herausgefordert zu sagen, wie geht es mir, wie war meine Woche, was bewegt mich zurzeit, wo habe ich Schwierigkeiten, worüber bin ich dankbar. Also wir teilen unser Leben miteinander. Es ist nicht möglich zu sagen, wir sind eines Geistes, aber was der andere macht, weiß ich nicht und es interessiert mich auch nicht. Das geht nicht. Und vielleicht könnt ihr euch auch vorstellen, dass wir in einer Gemeinde, wo mehrere hundert Leute zusammen sind, nicht jeden persönlich so kennen kann, dass ich weiß, was ihn bewegt, wie es ihm gerade geht, wo er Hilfe braucht, wo er stark ist, wo er schwach ist. Deshalb brauchen wir unbedingt diese Gruppen, dass wir uns in Gruppen treffen von 10, 12, 14 Leuten, wo wir uns näher und persönlicher kennen und wo wir füreinander auch Verantwortung übernehmen können. Und in dem Moment, wo wir das tun, wird auch niemand vergessen. Hat jeder Menschen um sich herum, mit denen er Jüngerschaft leben kann, die ihm helfen, die ihm unterstützen und wo auch er was weitergeben kann von den Dingen, die er von Gott empfangen hat. Also deshalb ist es so wichtig, dass es diese Gruppenarbeit gibt und dass auch die Leute, die wirklich Jünger sind, in diese Gruppen integriert sind. Ja, und während wir uns dann so erzählen, wie es uns so geht, dann ist es schon so, dass wir im Gespräch dann einander auch ermutigen und uns auch Dinge sagen. Sieh das mal aus dieser Sicht oder probier das mal so. Oder ich habe eine ähnliche Situation gehabt und ich bin so und so durchgekommen. Und durch diese praktischen Dinge lernen wir voneinander. Und was auch noch wichtig ist, wir beten füreinander. Wenn wir wissen, was braucht der andere, wie geht es ihm gerade, wo steht er, was hat er im Moment durchzukämpfen, dann treten wir im Gebet mit für ihn ein. Das machen wir manchmal sofort, dass wir für Leute beten und sie segnen an dem Abend noch. Und oftmals ist es aber auch so, dass wir sie dann in den nächsten Tagen im Gebet begleiten. Für uns als Leiter ist es so, dass wir regelmäßig für die Leute, die in unserer Gruppe sind, beten. Dass sie also in unseren regelmäßigen Gebeten sozusagen mit bedacht werden. Und dass wir aber auch alle füreinander beten, wenn jemand in einer bestimmten Situation Gebet braucht. Wir schreiben uns auch manchmal E-Mails der Woche über oder rufen uns an und sagen, ich brauche mal Gebet, mir geht es so und so. Und das ist das, wo wir wirklich gemeinsam unser Leben miteinander teilen und wissen, wer der andere ist, wie es ihm geht und füreinander einstehen. Ja, unsere Jüps-Kreise sind auch die Kreise, wo wir Dinge lernen, wo wir Dinge üben. Es beginnt damit, dass wir üben, miteinander uns auf Gott auszurichten, ihn zu loben und zu preisen. Und wenn da jemand dabei ist, der sein Instrument noch nicht so perfekt spielt oder der mit Sachen wie Lobpreisleitung nicht so vertraut ist, da er aber hineinwachsen möchte, dann hat er dort die Möglichkeit dazu. Es gibt jemanden, der meistens Lobpreis macht und eine zweite oder dritte Person kann sich damit dranhängen. Und dann werden die Lieder mitgespielt und die Person lernt mit, was es bedeutet, in Lobpreis und Anbetung zu kommen, wie eine Leitung funktioniert. Also das ist auch der Platz, wo man Dinge üben kann. Oder wir lernen laut zu beten. Das ist für manche nicht leicht zu sagen, in der Gemeinde dann vor 100 Leuten zusammen zu beten. Das lernen wir in den Gruppen, wo wir mit 10 Leuten zusammen sind. Den Mund aufzumachen, laut zu formulieren, was will ich Gott sagen, laut zu beten und dann in der Gemeinde sozusagen damit dabei zu sein. Oder wir lernen auch, was es bedeutet, in einer Gebetsgemeinschaft zu beten. Auch das muss gelernt sein, weil das ist nicht einfach. In einer Gebetsgemeinschaft versuchen wir nach Leitung des Heiligen Geistes Sachen zu beten. Und da hat jemand einen Gedanke, dann betet er dafür. Dann hat der Nächste den Gedanke und so ergänzt sich das und es kommt dazu, dass wir wie in einem Strom, in einem Fluss gemeinsam eine Sache beten. Und wenn da jetzt irgendjemand denkt, er muss jetzt für irgendwas ganz anderes beten, muss man die Sache notfalls stoppen. Ganz einfach, weil es wichtig ist, am Thema zu bleiben und das durchzubeten, was der Heilige Geist gern durchbringen möchte. Und das muss man lernen. Das ist nicht jedem in die Wiege gelegt.
Wie wird es dann gestoppt?
Ein Jübsabend wird es dann gestoppt, indem der Jübsleiter sagt, ich finde, wir sollten jetzt erstmal bei dieser Sache bleiben und dafür jetzt weiterbeten. Und genau, wir sind zusammen im Lobpreis und dann kommen auch Bibelstellen und wir beten und es dreht sich alles darum, wegzusehen von unseren Problemen und hinzusehen auf Jesus. Und da kommen Bibelstellen und da kommt ein Bild und da beten wir in die Richtung. Herr, zeig uns, wer du wirklich bist. Lass uns in deiner Gegenwart sein. Wir haben Bibelstellen, die uns in bestimmten Situationen helfen. Und dann betet jemand für unsere Ältesten, sage ich jetzt mal als Beispiel, weil die gerade hier sitzen. Und dann kann man sagen, Moment, stopp. Es ist gut für unsere Ältesten zu beten, das ist wichtig, das gehört unserer Jungsgruppe. Aber lasst uns jetzt mal dabei bleiben, wir beten am Ende für unsere Ältesten. Ja. Also dann kann man auch wirklich laut sagen, Moment, stopp, ich glaube, wir sollten jetzt bei diesem Thema bleiben und sollten hier weitermachen. Das ist kein Problem. Und wenn das ein, zwei Mal passiert ist, wissen auch die Leute, dass sowas passieren kann, das ist nicht schlimm. Da muss sich auch keiner schlecht fühlen, der gerade im Gebet gesprochen hat, was vielleicht in eine andere Richtung ging. Sondern wir müssen das wirklich trainieren, mit dem Heiligen Geist das zu tun, was er tun möchte. Ich hoffe, dass das verständlich rübergekommen ist. Sonst haben wir dann am Ende so eine Phase, wo wir alles Mögliche durchgebetet haben, aber an keiner Stelle wirklich mal durchgebrochen sind. Deshalb ist es die Verantwortung von Leitern, auch Dinge, wo wir das Gefühl haben, das läuft nicht mit dem, was der Heilige Geist tun will, diese Dinge zu stoppen. Ja. Kurz gucken, wo ich gerade bin. Ja, ich wollte noch ein Stück weitermachen damit, dass wir Dinge üben. Wir üben auch in Sprachen zu beten. Wenn Leute in unsere Hilfsgruppen dazukommen, ist es oftmals so, dass sie den Heiligen Geist eingeladen haben, sie auch anfangen, in Sprachen zu beten, aber auch das wird irgendwo gelernt sein. Also überhaupt der Umgang mit geistlichen Gaben, das zu lernen, das zu kultivieren, das beginnt in unseren Hilfsgruppen. Dort haben wir die Möglichkeit, das zu üben, das auszuprobieren. Wenn da mal was schief geht, ist es auch nicht schlimm. Wir alle machen Fehler und dort ist es dann wirklich auch kein Problem, wie vielleicht vor der ganzen Gemeinde, wo 200 Leute versammelt sind, da geht man vielleicht dann nie wieder vor oder sagt was. Aber wenn man das in der kleinen Gruppe ein Stück geübt hat, fällt es dann einfach leichter. Wir beten in Sprachen und wir versuchen das dann auszulegen. Also wir beten ein ganzes Stück in Sprachen, so wie wir es auch, glaube ich, gestern Abend hier gemacht haben. Und dann beten wir einfach in Deutsch weiter. Und das, was da so kommt, sind oftmals Dinge, die wir auch vorher im Heiligen Geist gebetet haben. Diese Dinge können wir üben, das können wir trainieren. Da ist so ein Rahmen in der Jübsgruppe eine gute Möglichkeit dazu. Oder vor Leuten zu reden. Dass wir lernen, auch solche Gaben wie Lehre oder so hineinzuwachsen. Dass wir das, was wir empfangen haben, was wir verstanden haben von Gottes Wort her, den anderen teilen, dass wir uns dann vorbereiten und dass da jemand mal über eine Bibelstelle oder über ein Thema meine Lehre gibt. Und vor 5, 6 oder 10 Leuten ist es oftmals leichter wie vor 200 Leuten. Aber irgendwo muss man anfangen, irgendwo muss man starten. Und dafür sind die Hausgruppen wirklich gut. Ja.
Also die Dinge, die so an so einem Abend stattfinden, nochmal vielleicht ein Stück zusammengefasst, das ist einmal Lobpreis und Anbetung, Gebet, auch Gebet füreinander, dann geht es darum, dass wir uns austauschen über unsere Lebenssituation, über unsere Probleme reden, die Dinge erzählen, die uns beschäftigen und uns da gegenseitig helfen. Wir proklamieren manchmal Dinge, meistens Bibelverse oder Bibelstellen, wo wir sagen, das ist wichtig für uns, jetzt proklamieren wir das mal gemeinsam. Manchmal feiern wir zusammen das Abendmahl. Auch das haben wir schon gemacht. Manchmal beten wir für Kranke und salben sie. In der Apostelgeschichte, in Jakobus 5, ist es beschrieben, dass wenn jemand krank ist unter uns, soll er die Ältesten rufen, dass sie den Kranken salben und mit ihm beten. Und in einer Gemeinde, wo 4 Älteste sind und über 200 Mitglieder, können die Ältesten nicht für jeden Schnupfen beten. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr nötig. Deshalb sehen wir uns als Hausgruppenleiter auch ein Stück in der Verantwortung mit, der die Ältesten einfach stehen. Und dann für diese Leute mit zu beten, sie zu sein und an diesem Dienst mit zu tun. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir uns auch in ganz praktischen Dingen helfen und unterstützen. Wenn jemand zum Beispiel einen Handwerker braucht oder so und jemand ist da geübt. Also es geht nicht nur darum, diese geistlichen Dinge miteinander zu teilen, sondern es geht auch darum, bei ganz praktischen Sachen füreinander da zu sein. Dass da niemand wirklich für sich allein steht und vergessen ist. Es gibt öfters Umzüge in unserer Gemeinde. Viele kommen aus der Umgebung dazu, die unsere Gemeinde kennenlernen, dann 2-3 Jahre zu uns fahren und dann umziehen. Und wenn ich an meinen eigenen Umzug denke, ich bin vor 2,5 Jahren ungefähr umgezogen. Also das war ein echtes Zeugnis. Um 9 ungefähr ging das los, dass so 6 Autos waren es, glaube ich, angekommen sind. Und 12 Leute. Und gegen Mittag um 12 ungefähr war alles aus der Wohnung rausgeräumt, in die Autos rein. Und am Abend war alles nur 9 Wohnungen aufgebaut. Also die Leute in unserem Haus, wo wir gewohnt haben, die konnten sich das nicht vorstellen, dass mittags nichts mehr da war. Das ist alles erledigt worden. Keine Umzugsfirma gekommen ist und es auch finanziell jetzt kein großer Aufschluss war, dass die Leute gekommen sind, dass sie angepackt haben, dass sie ihre Autos zur Verfügung gestellt haben. Also das war wirklich toll und das erleben wir oft. Oftmals muss dann noch renoviert werden in der Wohnung in Zwickau und auch da sind wir füreinander da. Und auch das ist eine Charakterschule, zusammen zu arbeiten. Weil jeder hat irgendwie seine Vorstellung davon, wie man einen Raum tapeziert oder macht. Ja, das ist dann schon manchmal spannend. Wenn dann jeder seine Vorstellung da durchbringen möchte, weil jeder der beste Handwerker ist. Das ist manchmal lustig und manchmal ist es sehr ernst. Aber auch diese Dinge sind irgendwie wichtig und dienen zu unserer Veränderung. Ja. Auch in praktischen Dingen unterstützen wir uns, wenn jemand materiellen Mittel braucht, jemand was übrig hat, jemand was ausleihen will. Und auch wenn jemand in finanziellen Nöten ist, sind wir füreinander da. Es gibt auch Situationen, dass jemand sagt, ich habe ein Problem, ich muss dir die Rechnung bezahlen, ich kann es nicht. Und dann stehen wir auch da füreinander ein und übernehmen auch solche Dinge. Wobei ich an der Stelle noch vielleicht das ein bisschen erklären möchte. Wenn jemand in finanziellen Nöten ist, ist es kein Problem, ihm zu helfen, aus dieser momentanen Not rauszukommen. Aber was wir nicht tun können, ist, Leute in Abhängigkeit von uns zu bringen. Also wenn jemand über einen längeren Zeitraum finanziell nötig ist und ich als Leiter oder jemand anders aus unserem Kreis unterstütze ihn ständig und fortwährend mit Geld und er weiß auch, dass es von mir ist, dann baue ich dort zu ihm eine Abhängigkeit auf. Dann wird er von mir abhängig. Er wird irgendwann anfangen, mir nach dem Mund zu reden, die Dinge so zu machen, wie ich sie gern hätte, weil er irgendwo weiß, er kriegt von mir was, was er braucht. Und irgendwann sieht er das so gut, dass ich diesen Leiter habe, da ist er so gut zu mir und sonst würde mein Leben überhaupt nicht funktionieren. Und das ist diese Falle, wo man aufpassen muss, dass wir da nicht reintragen. Wir wollen den Leuten helfen, aber wir wollen sie nicht von uns abhängig machen, sondern von Jesus. Das heißt, wir müssen den Leuten lernen, wie sie mit ihren Finanzen ja, dorthin kommen können, dass sie meine Hilfe nicht mehr brauchen. Alles, was wir brauchen, können wir von Jesus bekommen. Und wir müssen das auch in solchen Dingen lernen, dass Jesus unser Versorger ist. Wie gesagt, in einer konkreten Notlage können wir sofort und schnell auch mit Geld helfen. Aber dauerhaft dürfen wir die Leute nicht von uns abhängig machen. Es ist schon geschehen, dass andere Leute in unserer Gemeinde über einen längeren Zeitraum in dieser Richtung sehr viel Unterstützung haben zukommen lassen. Und es sind da Abhängigkeiten aufgetreten, die schwer wieder zu trennen waren. Am Beispiel Geld ist es vielleicht ganz gut zu erklären, aber es gibt auch noch andere Dinge, wo es ähnlich ist. Unsere Hauptverantwortung ist, dass wir die Leute an Jesus bitten und nicht an uns. Ja. Damit wäre ich jetzt erstmal am Ende von meinem Konzept angelangt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Fragen beantworten oder ob noch jemand was ergänzen möchte, vielleicht noch was erzählen möchte aus so einer Gruppe. Ja?
Ich habe eine Frage.
Ja?
Wie viele Leute seid ihr noch?
11. 11 Leute sind wir zur Zeit.
11 Freunde sind wir.
11 Freunde.
Muss man zwei sein?
Also es muss noch in eine Wohnung passen. Wir haben jetzt keine Zahl, aber die Gruppe muss sich in der Wohnung treffen können. Vielleicht sollte ich Schluss noch dazu erklären, dass sich die Hausgruppen in unseren Wohnungen treffen und dass wir auch oftmals, also bei uns ist es immer so, weil wir uns Freitagabend treffen. Manche Gruppen treffen sich Mittwoch, Donnerstag, wie auch immer. Und wir essen dann auch gemeinsam. Das hatte ich noch nicht erwähnt. Weil das gemeinsame Essen ist auch eine gute Art, Gemeinschaft miteinander zu haben und sich da auszutauschen in einer ganz lockeren Atmosphäre. Und wir lernen dort auch gastfrei zu sein. Also die Leute nicht nur auf unserem Sessel sitzen zu lassen, sondern auch für sie zu kochen, für sie die Wohnung schön herzurichten, den Tisch zu decken. Am Ende den Aufwasch zu machen und solche Geschichten. Ja?
Ist es so, Abend immer bei euch oder auch vielleicht in anderen
Familien? Es ist oftmals so, dass wir zu den Leuten gehen, die dazugehören. Also wir reisen meistens reihum. Ja. Und da wir eben auch Leute haben, die von außerhalb zu unserer Gemeinde kommen, sind wir da auch manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde zu ihm unterwegs. Aber das ist auch wieder ein Stück entgegenkommen, weil diese Leute fahren zu jeder Veranstaltung zu uns nach Zwickau und haben da sehr viel Vorteil. Und deshalb kommen wir ihnen da auch manchmal ein Stück entgegen, dass wir dann zu unserem Treffen auch zu ihnen hinfahren. Ja?
Ich verstehe, dass ihr kein festes Lehrkonzept habt, sondern eine feste Lehrzeit an diesem Abend.
Ja, das ist richtig. Es gibt Themen, wo wir jetzt sagen, da müssen wir drüber lernen. Dann binden wir das dort ein, aber das steht nicht fest, dass wir schon vorher sagen können, was passiert in den nächsten 5 Abenden. Ich möchte die Frage nochmal wiederholen. Welche Voraussetzungen ist nötig, um in eine Hilfsgruppe aufgenommen zu werden? Und wer entscheidet das? Die Voraussetzungen, die dafür nötig sind, das waren die Dinge, die ich gelehrt habe.
Das ist also Leute sind, die vielleicht geboren sind, getauft sind, etc. Und in der Regel ist es so, dass die Leute, die neu zur Gemeinde hinzukommen und die Entscheidung treffen, in unsere Gemeinde hineinwachsen zu wollen, dass sie in den E-Kurs gehen. Der E-Kurs ist ein Grundlagenkurs. Und danach treffen die Leute eine Entscheidung, ob sie zu unserer Gemeinde gehören wollen oder nicht. Und dann werden sie auch in die Jobsgruppen aufgenommen. Ich denke aber, dass der Axel da nochmal drüber lernen wird, wie Gemeinde wächst, wie Leute in die Gemeinde kommen und wie diese Phase so abläuft. Ist das so, Axel? Okay.
Ja? Wie lange dauert so ein Abend?
Wie lange so ein Abend dauert? Also in der Regel treffen wir uns 7:30 und beginnen dann so gegen 22.30 Uhr, 23 Uhr mit dem Abendessen.
Oh. Am nächsten Tag wieder arbeiten.
2 bis 3 Stunden verbringen wir schon. Also wir haben oftmals schon eine 1,5 Stunde gut Hirnpreis.
Wow.
Ja. Aber meistens so da zwischen 11:30 und 12. Es gibt Leute, die nach dem Essen dann sofort gehen, manche bleiben vor Stück sitzen. Aber wir haben meistens so, also 2 bis 3 Stunden haben wir wirklich an unseren Abenden, wo wir miteinander reden und da im Lobpreis sind und uns austauschen. Es ist nicht jeder Jobsgruppe so. Es gibt Jobsgruppen, die da Woche über stattfinden, die essen dann nicht zusammen. Aber ich denke so von 8:30 bis 10 gehen die in der Regel auf. Ja. Um 10, 11 so. Ja.
Also wir in unserer Gruppe, wir haben uns eine ganze Zeit lang unter der Woche getroffen, haben meistens Mittwoch und so, da haben wir eigentlich zusammen, dass wir Leute, die auf Arbeit gehen, frühzeitig aufstehen müssen einfach. Und da haben wir das, da gab es bei uns gab es auch immer so einen kleinen Snack nur, wo man halt ein bisschen Versalzstangen oder so, dass man nicht unbedingt gleich gehen muss danach, wenn es Schluss war. Und wir haben seit längerer Zeit immer gemeint, dass so, dass wir 3-mal Jups in den kleinen Gruppen haben und 1-mal ein Gemeindegebetsabend haben, was eigentlich die Jups als ganze Gemeinde ist. Also 1-mal im Monat treffen wir alle Jups-Gruppen uns gemeinsam in der Gemeinde zum gemeinsamen Beten. Und in dieser Woche haben wir eigentlich für dieses zu viel Wort nicht separat nochmal eine Jups-Gruppe. Und wir haben das dann in unserem Jups so gemacht, dass wir genutzt haben, um dann Sonntag nach dem Gottesdienst in der Halle zusammen zu essen. Das haben wir dann halt so gemacht, weil wir die Abende nicht so lange gestaltet haben, weil wir uns Freitag nicht getroffen haben. Und haben dann 1-mal im Monat Sonntag nach dem Gottesdienst Pizza bestellt, mit den Kindern zusammen, mit allen. Und haben dann so auf diese Art und Weise zusammen gegessen und Gemeinschaft gehabt.
Teilt ihr die Menschen ein in die Gruppen oder kommen die Menschen dorthin, wo sie am nächsten zu dieser Gruppe wohnen? Oder ist ihnen das freigestellt, wo sie in welche Gruppe gehen?
Also in der Regel sind das Dinge, wo die Ältesten einen Vorschlag machen und wo sie das mit den Schriftleitern absprechen. Und in manchen Fällen können natürlich aber auch die Leute selber sagen, in welche Jobsgruppe sie gern gehen möchten. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder die Wahl hat und dann ständig wechselt ist, aber wenn es jetzt schon irgendwie eine gute Verbindung gibt und eine einzelne Person in eine Gruppe kommen muss, dann kann die Person natürlich auch gerne sagen, ich würde gerne in die Gruppe gehen, passt das oder so, dann überlegen wir unter Leitung zusammen und dann wird es so.
Ja? Du sagtest eben, dass ihr auch Mahl feiert in der Jungsgruppe.
Ja, ja.
Geschieht das ausschließlich in der Jungsgruppe oder auch in der Gemeinde?
Nee, es findet in der Regel in der Gemeinde statt. Und meistens an dem Mittwoch, wenn wir auch Gemeinde gewählt haben, wird oftmals auch Abendmahl mitgefeiert. Ja. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel, und wir das Gefühl haben, wir sollten das jetzt zusammen tun, auch oftmals in solchen Abenden, wo Leute kommen, mehr oder weniger krank sind oder so, und wird dann auch in der Rechnung wirklich spät und dann können wir noch zusammen zu Abendmahl fahren oder so. Also es kommt vor, aber es ist nicht jetzt so, dass wir das jedes Mal oder jedes zweite Mal tun. Mhm. Eher in der Regel in der Gemeinde und ab und zu in den Gruppen.
In der Jungsgruppe sind da auch Kinder involviert, Familien und
Nein, die Kinder sind in der Regel nicht in den Gruppen. Wie schon gesagt, das sind alles Leute, die sozusagen zu unserer Gemeinde gehören als Mitglieder. Und die Kinder sind oft nicht, also sind eigentlich nicht dabei. Was natürlich vorkommt, dass wir als Hilfsgruppe auch mal einen Ausflug machen, am Wochenende zusammen wegfahren oder so. Dann sind natürlich die Kinder mit dabei. Aber an diesem Abend, wo wir zusammen Lobpreis machen, beten und uns austauschen, sind Kinder nicht dabei. Kleiner Moment, jetzt muss ich auch gleich ein Überblick nicht verlieren. Wolltest du dazu was sagen? Ja.
Okay, dadurch, dass wir viele Jobsgruppen haben, läuft es ja auch in jeder Jobsgruppe anders. Und bei uns zum Beispiel ist es so, dass die Kinder oder manche Kinder am Anfang beim Lobpreis ca. eine halbe Stunde, 20 Minuten immer mit dabei sind. Also das, denke ich, das handhabt auch jede Jobsgruppe anders. Also bei uns ist es so, die Kinder von den zwei Familien sind mit dabei.
Okay. Machen wir erstmal noch weiter, ja?
Über welchen Zeitraum geht es in die Jobsgruppe? Wird das so ein Bestempel gemacht oder wie das in die Bestempel? Ja. Also bist du mal in das Video von Karsten?
Das ist ein ganzes Stück abhängig von dem Gemeindewachstum und von den Leuten, die dazukommen. Durch unseren Intensivkurs, wo wir dann nochmal bei dem Thema, bei dem Workshop drauf eingehen, gibt es dann irgendwann mal den Punkt, wo Leute fest in die Gemeinde kommen, weil wir Mitglieder sind, sich für diesen Weg mit uns übereinstimmen zu dieser Jüngerschaftsgeschichte und dann natürlich in die Jüngersgruppe integriert werden. Zuerst füllen wir dann diese Jups-Gruppen auf, die noch Leute vertragen können. Und dann kristallisieren sich natürlich Jups-Gruppen heraus, wo wir sagen, komm, das geht jetzt hier neue 20 und eine Zeit lang, Andreas hatte das auch mal mitgemacht, eine Zeit lang habt ihr euch über alle getroffen, vor der ersten Teilung oder so, weil es gar nicht anders ging, wo wir gesagt haben, das ist die erste Gruppe, die müssen wir teilen, wenn wir auch wieder neue Leute einteilen. Und da passieren auch Parallele, die wir jünger machen und alle wachsen in der Jüngerschaft, wachsen natürlich auch Leute dann in Leiterschaft hinein. Und auch das ist etwas, eine Aufgabe von Ältesten und von den Jups-Leitern, dass die sagen, wo hat Gott Begabungen gelegt, wo sind Leute, die nachwachsen. Und dann entscheiden wir von Fall zu Fall, beten wir, wo eine gottgewollte Teilung und wie eine gottgewollte Teilung stattfindet. Ob sich ein Leiterchor, also ein Leiterteam teilt und einen neuen Leiter an der Seite nimmt oder wie das läuft und welche Leute oder ob dann eine Gruppe generell geteilt wird oder ob aus einer Gruppe meinetwegen zwei Ehepaare rausgehen und eine neue Gruppe beginnen, das können wir von Fall zu Fall beten und mit in der erweiterten Leiterschaft nochmal beraten und dann auf den Heiligen Geist hören und dann wird das dann so.
Wie geht, wenn ihr zum Beispiel in den Gruppen Leute auch haben, die sagen, wir möchten zwar, aber kommen wiederum, wenn es ihnen passt oder nicht passt, oder ich gehe jetzt mittendrin, oder wie geht ihr mit solchen Sachen um?
Also es kommt manchmal vor, dass Leute nicht regelmäßig kommen können, zum Beispiel schon durch die Arbeit, weil sie im Schichtsystem arbeiten oder auswärts sind oder so, dann ist es natürlich relativ entspannt. Wenn Leute kommen könnten, aber nicht kommen wollen, das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt, dann muss mit den Leuten besprochen werden, warum das so ist. Aber das ist nicht so, dass es so die ganz große Freiwilligkeit ist und wer eigentlich kommt, hat einen Pech gehabt. Es ist irgendwo eine Verpflichtung zu sagen, wir haben füreinander Verantwortung und es geht nicht ohne. Wie das der Frank gestern erklärt hat mit diesen Beziehungen untereinander, wir sind in einem Bund mit Jesus und untereinander. Da kann ich nicht einfach sagen, ich habe keine Lust und ich komme einfach nicht. Dass es bestimmte Phasen gibt, in denen Menschen sind, wo sie vielleicht mal eine bestimmte Zeit lang nicht kommen aus irgendeinem Grund, aber dann muss da wirklich ein Gespräch stattfinden und dann muss eigentlich dahin gearbeitet werden, dass die Leute sich wieder integrieren. Sonst ist es eigentlich nicht möglich, in so einer Gemeinde zu sein und zu sagen, ich will eigentlich nicht. Oder ich will nur sonntags bitte schön da sitzen und will, dass mich alle in Ruhe lassen. Das geht eigentlich nicht.
Okay. Ja. Werden die Leiter geschult?
Die Leiter waren geschult und ausgebildet, ja. Also wir etwas neueren Leiter, zu denen ich mitzähle, wir wurden geschult und ausgebildet. Die erste Generation Leiter sind vielleicht etwas ins kalte Wasser geschmissen worden. Aber es ist so, dass also bevor ein Leiter da irgendwie tätig wird, dass da die Ältesten sozusagen über den Zeitraum von einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr so eine Art Leiterausbildung gemacht haben. Dass wir uns zusammen getroffen haben und die Ältesten dann erklärt haben, was ist wichtig, worauf müsst ihr achten, was erwarten wir von euch. Ja.
Ja. Das heißt, dass im Grunde der größte Teil der Gemeinde mit in diesem Jupp ist. Und wenn du sagst, dass es auch nicht geht, dass
wir. Ja, also die direkt jetzt Mitglieder sind, die sind im Jupp integriert. Aber wir haben in unserer Gemeinde auch viele Gäste und viele, die ab und zu kommen, aber sich noch nicht entschieden haben, direkt bei uns Mitglied zu werden. Und die Leute, die Mitglied werden wollen, die jetzt noch in diesem E-Kurs sind, die sind in der Regel auch noch nicht. Also die Mitglieder sind in den Gruppen. Die gehören zur Gemeinde und die gehören natürlich dann auch in die Gruppen.
Und wenn die nicht in der Gruppe sein wollen, dann sind wir nicht in der Gemeinde.
Ja, das ist dann schwer, irgendwie zu trennen zu sagen. Also Gemeinde ja, aber in den Gruppen nein, das geht eigentlich nicht. Gut, wenn die nicht in die Jungsgruppe gehen wollen.
Zu tun und unseren Haltungen. Und deshalb dürfen keine Gäste in den Hausgruppen mal gucken, wie es da ist. Also es kommt kein Gast in die Jungsgruppe bei uns. Weil diese Jungsgruppe ist da geschützter Raum, wo wir Dinge zusammen üben, wo wir uns auch sagen, kennen wir uns auch öffnen füreinander und voneinander auch Dinge wissen. Und das war ein bisschen ein schmerzlicher Prozess für uns, das zu lernen, weil wir am Anfang das nicht wussten und anders gemacht haben. Und die ersten Jungsleiter uns dann irgendwann sagten, also ich habe alle 14 Tage neue, fremde Leute im Wohnzimmer sitzen und irgendwie fangen wir immer wieder von vorn an. Und da leidet die ganze Offenheit drunter und die Vertrautheit. Und so sind wir jetzt der Überzeugung, ein Mensch muss sich selber entschieden haben, ich will dieses Leben als Jünger führen oder nicht. Und dann, wenn das klar ist und wenn das entschieden ist, dann ist man zusammen in so einer Jungsgruppe oder Hausgruppe. Und dann ist die Frage schon entschieden, ich will. Also das halte ich für eines der schwerwiegendsten Probleme im Gemeindebau allgemein, dass die Frage viel zu spät entschieden wird. Leute sind schon im Dienst, Leute sind schon integriert, Leute haben schon Verantwortung, aber es ist noch gar nicht klar, ob sie überhaupt jünger sein wollen. Und dieses gesamte Thema Eigenwilligkeit, das ist aber meine Meinung, ich sehe das aber anders, das muss vorher besprochen sein. Als Jesus zu seinen ersten Leuten sagt, kommt und folgt mir nach, da war für die Fischer klar, jetzt nicht mehr Fischer, sondern jetzt geht es da lang, wo Jesus sagt. Und das muss vor der Hausgruppe entschieden sein.
Ich
natürlich, also der Anspruch, den wir an uns selber haben, ist, alle Leute, die in die Gemeinde gehören, Mitglied bedeutet, wir als Älteste haben für diese Menschen Verantwortung und diese Leute erkennen uns als Älteste an. Das hat nichts mit Listen oder Vereinen oder sowas zu tun, darum geht es im Kern bei Mitgliedschaft. Das ist die Leitung, der ich vertraue und wir als Leitung wissen, diese Seele, dafür geben wir Rechenschaft vor dem Herrn, was mit da passiert. Und die Leute sind alle in so einer Jüngerschaftsgruppe. Das ist der Anspruch, den wir da an uns selber haben. Und das gelingt uns zu 98%, würde ich denken. Und die Arbeit davor ist, dass die Leute selber entscheiden können, das ist das, was ich will, oder das ist mir zu krass oder zu eng. Und dann brauchen wir auch den Mut, wenn wir Gemeinde bauen wollen, wie es das Wort sagt, den Leuten zu sagen, ja, du bist frei und du kannst entscheiden, aber wir folgen hier so dem Herrn. Und du kannst dich hier so einfügen oder nicht. Und das gibt enorm viel Frieden und auch Sicherheit, weil dann ist die Frage geklärt, warum kann ich nur nicht machen, was ich will. Und das gibt, denke ich, auch sehr viel Schutz. Und in der Atmosphäre kann man gut lernen und kann man gut wachsen. Die Frage jetzt nicht permanent, was ist, wenn der andere nicht kommen will. Natürlich kommt das vor und da muss auch gesprochen werden. Und das lässt sich in der Regel auch klären. Aber die Grundsatzfrage, das muss vorher erklärt sein. Und das kommt auch hier in dem Workshop ausführlicher. Bis wohin müssen wir einfach Leute bringen und vor welchen Entscheidungen müssen wir sie stellen? Genauso fair, wie Jesus das selber auch gemacht hat. Hat ganz klar die Konditionen genannt für das Reich Gottes. Und die Leute konnten entscheiden, das will ich oder das lasse ich. Und da gab es eine Menge Leute auch, die das nicht wollten. Und wir brauchen, denke ich, den Mut, das genauso zu tun und damit leben zu können, dass auch Leute sagen, das will ich nicht. Am Anfang haben wir gesagt, kommt alle her, wir haben uns alle lieb, wir wollen alle Jesus irgendwie, ja, kommt alle her. Und das hat uns viel Schmerzen bereitet, das hat uns viel gekostet. Also die Grundsatzfrage muss vorher klar sein, deshalb haben wir halt diesen E-Kurs, das kann auch anders heißen und anders laufen, aber wir müssen das Ziel vorher erreichen. Die Menschen verstehen, was ist ein Jünger vom Wort her, und wenn sie das entschieden haben, dann kommt diese vertraute Hausgruppe. Und das ist das eigentliche Gemeindeleben. Also darüber sind wir miteinander verbunden. Das ist nicht unser Gebäude, das ist nicht unser gemeinnützischer Verein, sondern darüber sind wir miteinander verbunden. Und zumindest zu unserem heutigen Stand ist es auch unsere Idee davon, wie eine große Gemeinde trotzdem intensiv und verbindliche Beziehungen leben kann. Weil wir uns mit 300 Leuten sonntags, ist das nicht mal möglich, mit jedem diese Beziehung zu haben. Aber das in den Häusern halten wir für das ganz zentrale Gemeindeleben. Auch auf die Zukunft hin ausgerichtet, dass vielleicht mal die großen offiziellen öffentlichen Veranstaltungen nicht mal so gehen.
Gesagt hat,
ja,
die Frage.
Okay. Und zwar die Schlussfolgerung daraus, dass es im klassischen Hauskreis parallel gar nicht mehr geht, oder?
Es gibt keinen extra Hauskreis, nein.
Okay.
Das, was bei uns Jups ist, das sind die Kreise, in denen wir uns im Haus treffen. Extra andere Hauskreise gibt es nicht.
Also ich denke, der markanteste Unterschied zwischen dem klassischen Hauskreis und dem, was wir versuchen in den Häusern, ist, der klassische Hauskreis ist an sich ein Gottesdienst im Kleinformat. Da gibt es den einen gequälten, geknechteten Hauskreisleiter, der jede Woche sich irgendwas da ausdrücken muss. Und die anderen Leute sind entweder damit einverstanden oder auch nicht. Also lediglich das, was im Gottesdienst normal auch läuft, bloß in einem viel kleineren Rahmen. Und das hatten wir und das ging wir einfach nur tot. Und irgendwann kam uns dann der Spruch, wenn dem Todespferd beides steigt ab. Da gibt es dann viele Varianten, was man da machen kann. Aber wir kamen an den Punkt, da war kein geistliches Leben.
Ich hab's doch längst verarbeitet.
Wir haben dann mal entschieden und haben aufgehört mit den Hauskreisen. Wir hatten das in der Gemeinde, weil wir das auch von unserer Herkunft her so kannten. Und wir haben gesagt, wir schließen die Dinger. Weil wir feststellten, jeder hat einfach aufgeatmet, wenn er eine Entschuldigung hatte, die plausibel klang, um da nicht hinzumüssen. Und da haben wir irgendwann gesagt, damit muss man aufhören, das Ding ist tot. Und das wieder irgendwie aufgekommen ist sinnlos. Und hatten dann 2 Jahre, denke ich, nichts in den Häusern, wie wohl wir noch wussten, es braucht was in den Häusern, unbedingt, es geht absolut nicht ohne. Deshalb bin ich persönlich nicht so ein Verfechter entweder Hausgemeinde oder große Gemeinde. Ich glaube, das beides gehört total zusammen. Es muss miteinander verflochten sein. Man braucht was in den Häusern und man braucht die großen gemeinsamen Versammlungen. Und da haben wir 2 Jahre echt den Herrn bekniet, was muss jetzt in den Häusern gehen? was willst du, was in den Häusern geschieht? Und die Definition dafür ist 1. Korinther 14, 26, das Andreas gebracht hat. Also das ist die Beschreibung von dem, was in den Häusern kommt. Wenn ihr zusammenkommt, sagt es ihr etwas. Und das bringt dann die Leute eben alle irgendwie in Reife. Die klassischen Hauskreise halten die Besucher letzten Endes in Unmündigkeit. Und der eine, der es in der Regel überhaupt oder sich da verantwortlich fühlt, über kurz oder lang macht das auch keinen Spaß mehr. Also das ist so der markante Unterschied. Wir hatten diese Hauskreise und das war irgendwie geistig tot. Und das war wirklich was, was Gott uns gegeben hat, nach langem Beten und Forschen und Suchen, was sollen wir tun. Also der Name Jüngerschafts- und Prophetenschule, den haben wir uns nicht ausgedacht. Da kam wirklich vom Herrn, so soll das Ding heißen. Und dann wurde uns nach und nach deutlich, aha, der Name ist ja irgendwo das Programm. Und dann fingen wir an, uns damit zu beschäftigen, was ist überhaupt Jüngerschaft. Weil wir ja auch von unserer geistlichen Herkunft her waren wir ja so geprägt von diesem, da vorne, der eine ist der Fachmann, der hat es studiert und der weiß das vielleicht und die anderen sitzen drin und
nicken
oder auch nicht. Mit all den Facetten, dass man da auch ganz anderer Meinung sein kann und trotzdem 10 Jahre nickt, wie auch immer. Und das vielleicht noch so ganz kurz zu dem Thema Hauskreise Leitertraining. Also was uns am wichtigsten ist als Ältestenschaft, der die Hausgruppe leitet, muss in der Lage sein, einen Rahmen zu schaffen, das Gegenwart Gottes kommt. Das ist der Kern der Sache. Da muss nicht ein hervorragender Redner sein oder auf bestimmten Gebieten eine Menge Begabungen nachweisen können. Aber er muss in der Lage sein, das Gegenwart Gottes kommt in diese Versammlung. Und dann ist die auch nicht öde oder langweilig. Und das ist die Hauptausrichtung überhaupt. Und das versuchen wir mit Lehre und gemeinsamem Gebet zu vermitteln. Und dann geht es darum, dass bei dem, wenn jeder etwas hat, dass der Leiter mitbekommt und achtet, ist das ein Strom vom Heiligen Geist oder ist das ein Ausflug noch irgendwo? Und dass er die Ausflüge wieder in den Strom zurückbringen kann. Darum geht es bei Leitung. Also unsere Leiter sind nicht nur Pflicht, jede Woche in eine Lehre geben zu können. Das ist absolut nicht notwendig. Und wenn Leute auch länger in der Gemeinde sind, wir haben so viel Lehre schon alle in uns reingelassen, es geht darum, jetzt die Dinge zu leben. Ja.
Da ist noch eine Frage gegangen. Also wir haben eine eigene Jugendgruppe, die ist sehr groß und stark und da gibt es auch Leiter wieder. Und die Leute kommen dann in der Regel, wenn sie dann über 20 sind, würde ich mal so grob sagen, dann mit in die Jupsgruppen. Da muss man auch wieder gucken, wo jeder persönlich steht. Aber bei den jungen Leuten, die dann so über 20 sind, die kommen dann so langsam mit in die Jupsgruppen.
Denn wir sind 15 Jahre alt, als wir gestartet sind, waren die ersten Kinder so 5, 6, 4, 5, 6. Das heißt, wir sind jetzt in dem Punkt, wo unsere eigenen Kinder, 18, 19, 20, die Großen werden. Und stehen jetzt vor dieser Geschichte, wie funktioniert das? Und da gibt es zwei wichtige Dinge, oder sagen wir mal drei. Das erste ist, dass die Jugend eigentlich vom Ansatz von den Leitern geführt wird wie die Jugendjubs. Dieser Standard wird schon versucht, das zieht sich wie ein roter Faden von dem Kinderdienst über unsere jüngere Jugend bis zur Jugendjubs, die heißt bei uns Abecke. Das wäre immer schön, ja. Das heißt eigentlich Apostelgeschichte, weil die haben sich den Namen selber gegeben. Die haben gesagt, wir heißen Abecke 242 oder so ähnlich. Wo ich das erste Mal gehört habe, war komplizierter ging es nicht, aber was heißt Abecke? Und dann haben die. Unsere Jugend hat es übernommen, dass sie es gewusst haben von den Großen, der Name ist ein Programm. Also haben die das von den Jups gesagt, die haben gesagt, die Großen haben gesagt, dass wenn die sich treffen, heißt das Jups, weil der Name Programm ist.
Und da wollen wir uns als Jugend eine Norm geben, da unser Programm ist. Und ABG 242 heißt, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Diese Norm hat sich unsere Jugend selber gegeben. Und das ist schon etwas, was eine Folge von Wachstum ist, von Pflanzung. Wo die sagen, wir können nicht einfach bloß Jugend sein, weil wir damals zusammen Tischtennis spielen, sondern weil wir genauso auch dem Herrn folgen wollen. Und trotzdem, auch wenn es unsere eigenen Kinder sind, müssen sie eigene Entscheidungen treffen. Also unsere Kinder sind nicht automatisch Gemeindemitglied und kommen nicht automatisch, weil sie 20 sind, in die JUPS. Also wir haben gesagt, wir wollen den Endpunkt festlegen für die Jugend. Das ist etwas, wo bei 20. Und wir haben gesagt, und das auch wird das wohl transportiert auch über unsere Leitung, die die Jugend leiten, dass sie etwa ab 18 beginnen, die Leute herauszufordern, eigene Entscheidungen zu treffen, wenn es bis dahin noch nicht geschehen ist. Eigene Entscheidungen hinsichtlich ihres eigenen Glaubenslebens, Wiedergeburt, Wassertaufe, und eine eigene Entscheidung zu treffen, Gemeindemitgliedschaft. Also unsere eigenen Kinder kriegen auch einen Gemeindeaufnahmeantrag. Es gibt eine extra Sache, wo wir unsere Kinder, unsere eigenen Leute spezielle Fragen stellen, und wissen wollen, ob sie begriffen haben, was es heißt, in diese Gemeinde zu gehören. Und die eigenen Kinder durchlaufen genauso den Nikos. Die gehen dann auch in den Nikos, hören sich diese Lehren an, sind damit, das kann dann der Uploader zu diesem Workshop noch genauer erklären. Und so wächst die Jugend, die eigenen oder die, die unsere Kinder mitbringen, die in der Jugend auch vielleicht drin sind, so wachsen die dann an die Gemeinde ran oder rein.
Gut, wenn keine Fragen mehr da sind, doch, ist noch eine Frage. Ja, also es ist so, dass die Hausgruppen leider immer als Ehepaar irgendwie gesehen werden. Natürlich sind irgendwo in erster Linie die Männer dann oftmals praktischen Dingen die Leiter, aber die Ehefrauen gehören natürlich absolut dazu. Also wer, was wollen wir Männer oder unsere Frauen? Ja. Also wir sehen das eher so als leider eher Paare, ja, auf jeden Fall.
Guten Morgen.